This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schönen guten Abend, Mittwoch, der 5. September 2012. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, haben wir euch heute hoffentlich wieder einen interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Gast am heutigen Abend ist Günther Seebert, seines Zeichens nicht nur Ehrenspielführer des SV Waldhof, sondern auch als sportlicher Leiter tätig und in dieser Funktion ist er heute Abend hier bei uns zu Gast. Hallo Herr Seppert.
Hallo.
Grüße Sie. Wir haben sehr viele Fragen mitgebracht. Ihr habt sehr viele Fragen vorab gestellt. Ich hoffe, wir bekommen das alles durch. Nach dem doch etwas missglückten Saisonstart, drück's mal vorsichtig aus, sind die Fragen doch etwas kritischer ausgefallen. muss auch dazu sagen, dass die Leute doch bitte irgendwie, wenn sie ihre Fragen hier stellen, doch ein bisschen die Polemik rauszulassen, trotz allen Verständnisses über die Enttäuschung und so kann man doch eine sachliche Diskussion führen. Das werden wir heute Abend versuchen, mit euren Fragen, mit unseren Fragen. Ihr könnt natürlich auch, wenn sich jemand traut, direkt hier bei uns im Studio anrufen und dem Herrn Sebert selbst eure Fragen stellen. Dafür ist die Nummer 0621 für Mannheim 33939801. 0621 für Mannheim 33939801. Und damit es dann doch ein bisschen erfreulich losgeht, würde ich vorschlagen, wir unterhalten uns erstmal ein bisschen über das Spiel gestern Abend, das wir 2:0 gegen den SSV Ulm gewonnen haben. Herr Sebert, gerade die erste halbe Stunde war doch vermutlich sehr, sehr ansehnlich. Der Rest des Spiels war auch okay. Warum haben wir bislang so nicht gespielt?
Ja, wenn wir das wussten, hätte man es schon früh abgestellt, logischerweise. Aber ich glaube, die letzten 2-3 Spiele, wenn man jetzt mal das Spiel nimmt gegen Ilversberg zu Hause, was natürlich katastrophal war von unserer Seite her. Und nach dem Spiel Elversberg ist natürlich ein bisschen mehr geredet worden wie sonst alles. Und ich glaube, vom Läuferischen her, vom Einsatz her, war das dann in den nächsten Spielen wesentlich besser. Und gestern war es einfach so, wie wir uns vorgestellt haben, das ganze Spiel letztendlich aggressiv und läuferisch, kämpferisch so anzufangen, wie wir es gemacht haben. Und wir haben die absolut klarere Möglichkeiten gehabt dem Gegner gegenüber und hätte, ohne jetzt zu übertreiben, 1-2 Tore machen müssen. Und dann wäre das so gewesen, wie der Spielverlauf war. Aber im Endeffekt, so wie sich die Mannschaft gestern präsentiert hat, so wünscht ich mir natürlich das Woche für Woche. Und ich hoffe mal und gehe mal davon aus, dass das jetzt gestern eine kleine Initialzündung war und dass wir jetzt irgendwo wieder an die bessere Zeit anknüpfen können.
Okay, dann vielleicht gerade mal. Ja, gestern war ein zufriedenstellendes Spiel. Wie sehen Sie bisher den Saisonverlauf und weshalb lief die Saison bisher so, wie sie war?
Ja, also unterm Strich, da braucht man gar nicht zu den heißen Brei rumzureden. Da fehlen 3-4 Punkte. Wir haben das Spiel gehabt in Elversberg zu Hause, haben dann das Spiel gehabt in Alzenau. Und aus den 2 Spielen hätte man mit Sicherheit, wenn es einigermaßen besser gelaufen wäre, dann der Platz verweisen in Alzenau nach 15 Minuten von dem Tauschei. Also ich bin nach wie vor überzeugt, wenn das normal 11 gegen 11 gelaufen wäre, das Spiel über die gesamte Spielzeit, dass man das Spiel in Alzenau auf keinen Fall verloren hätten. Aber wir haben es verloren und ich sage jetzt mal, unterm Strich fehlen 3-4 Punkte, da brauchen wir gar nicht groß drüber zu diskutieren. Und ich bin auch kein Freund davon, ständig zu erzählen den Leuten, ja, der ist verletzt und der fällt aus. Aber es ist ganz einfach so, wir haben im Moment, da der Walfall dazugekommen ist, haben wir 18 Feldspieler. Da haben wir dort 2 Langzeitverletzte mit dem Juri Krause und mit dem Golasch, der aus Worms gekommen ist. Die waren generell die ganze Runde bis jetzt weg, die werden auch noch länger weg sein bei uns. Und dann haben wir natürlich Laureda und Malcho und jetzt dann die Rotsperre von dem Kollak. Das sind halt Leute, die normalerweise, wenn sie normal spielen, unter der ersten Elf sind, die fehlen und das sind 5-6 Leute. Und dann haben wir natürlich, so wie es jetzt gestern der Fall war, haben wir natürlich vielleicht 2 Regionalligaspieler auf der Bank sitzen. Und alles andere haben wir hochgezogen aus der U23. Nicht? Also es ist gut gegangen und jetzt ist die Verletzung dazugekommen gestern von dem Martin Hess. Der fällt aus 2-3-4 Wochen mit Sicherheit. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwo personell so in den Griff bekommen, dass wir die nächsten Spiele, dass wir da anknüpfen können, wo wir gestern aufgehört haben.
Mhm. Aber stimmt, das waren ja nicht die einzigen Gründe, so ist es erstmal ein bisschen holprig gelaufen.
Das waren nicht die einzigen Gründe und Wir haben ja, glaube ich, 10 oder 11 neue Leute zugekriegt. Ja. Und ich habe es angeschnitten, wir haben einen sehr, sehr kleinen Kader gehabt, über weite Strecken der Vorbereitung und habe dann zum Teil auch gar nicht normal trainieren können. Und das hat sich dann ein bisschen irgendwo stabilisiert gegen Ende der Vorbereitung. Und das sind halt alles Gründe, wo man irgendwo sagt, okay, das war vielleicht irgendwo nicht so, wie es jetzt sein solle. Aber jetzt zu sagen, aufgrund dessen haben wir jetzt, sage ich mal, 4 Spiele verloren in der Regionalliga. Also das wäre mir zu billig schlussendlich. Nicht? Aber dass es könne und wie man es machen kann und wie man Spiele gewinnen kann und wie man auch über Kampf- und Einsatzspiele gewinnen kann. Deshalb ist das erste Spiel war in Ordnung gegen Koblenz, wobei das auch schwer war für uns, ist überhaupt keine Frage.
Ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch ausgefallen. Ne?
Ja, das Ergebnis sagt nicht der Spielverlauf aus. Und das gestern war in Ordnung. Und das ist ja das, was auch die Leute sehen wollen bei uns. Das betone ich auch immer wieder. Die wollen sehen, dass sie kämpfen, dass sie Zweikämpfe gewinnen, dass sie laufen. Und dann sind die Zuschauer auch letztendlich nicht so kritisch, wie sie es zum Teil jetzt in der vergangenen Woche waren. Und das war, sage ich mal, gestern die richtige Antwort.
Ja, dann kommen wir vielleicht gerade mal zu einer Frage vom Zertifikat. Nachdem der Start nicht so verlief, wie gewünscht, wurden Meldungen seitens des Präsidiums laut, in denen verkündet wurde, dass für Neuzugänge finanzielle Mittel bereitstehen. Woran lag es nun, mit einem dermaßen kleinen Kader in die Runde zu gehen? Wurden die finanziellen Mittel erst später freigegeben?
Ja, das hängt natürlich damit auch zusammen. Wir haben ja dann gewusst, wo die Runde losgegangen ist, dass der Jüri Krause Monate ausfällt, dass der Martin Golasch über Monate ausfällt und dann gibt es natürlich Lohnfortzahlung wie in jedem anderen Betrieb auch bei uns und nach 6 Wochen wäre dann gewisse Gelder frei. Nicht? Und das ist die Situation, wie sie sich bei uns entwickelt hat und aufgrund dessen können wir noch 2-3 Spieler mit dazu holen.
Sprich, aber man rechnet dann auch nicht damit, dass die diese Runde überhaupt nochmal kommen, weil wenn sie wiederkommen, dann müssten wir ja doch 2-mal mehr bezahlen.
Ja gut, aber der Jüri Krause trainiert im Moment überhaupt noch nicht, der macht noch Reha. Und bei dem Martin Golasch ist es auch nicht absehbar. Und ich sage jetzt einmal, in der Zwischenzeit ist ja auch die Situation gekommen mit Trikotsponsoren und alles. Ne, da ist das alles, war das alles ein bisschen entspannter. Und das ist auch, das seht ihr auch das Präsidium, also über längere Zeit mit so einem dünn besetzten Kader, also das wird ganz schwer dann letztendlich. Ne? Aber jetzt haben wir mal den Walfall dazu bekommen, ist ein guter junger Spieler im defensiven Bereich und wie gesagt, wir sind dran, wir suchen noch einen Stürmer nach wie vor und jemand auf der rechten Seite. Und wenn das morgen der Fall ist oder übermorgen, wenn wir meinen, das sind die Richtigen, dann machen wir das. Ansonsten kann es schon noch ein paar Tage dauern.
Okay, aber Gespräche laufen da.
Ja, definitiv, definitiv.
Und im Prinzip, habe ich es jetzt richtig rausgehört, war es wohl so, dass jetzt die etwas zerstückelte Kaderbesetzung, also von den Zeiten her, daran lag, dass die Gelder eben erst später frei geworden sind mit eben
Trikotsponsoren. Ja, sicher. Irgendwann war mal der Etat auch nicht ausgeschöpft und dann hat sich auch wieder, gut, es ist ja so, es kommen ja dann immer wieder, wie man das Präsidium dann immer wieder irgendwo mitgeteilt hat, es kommen Sponsoren mit dazu, dann wird ja ein bisschen ein Betrag frei. Nicht? Und so hat sich das irgendwo über die 3, 4, 5 Wochen jetzt, sage ich mal, ergeben und wir können definitiv, also unabhängig von dem Wahlfall, ganz vorher waren es 3, jetzt sind es noch 2 und werden wir gucken. Aber es müssen Leute sein, die uns wirklich sportlich weiterbringen, schon machen wir nichts.
Mhm. Ja, da gibt es eine Frage zum Django dazu, die zum Teil schon mal eigentlich beantwortet ist, ob es am Geld liegt, dass noch keine neuen benötigten Spieler da sind oder wollen diese Spieler nicht unbedingt zu unserem SVW, wie zum Beispiel Pinto?
Ja, der SVW, der Name oder sagt man der Verein, der hat schon Gewicht logischerweise. Aber ich habe es im Vorfeld immer wieder betont, es ist ganz einfach so, die sagen dann, okay, Waldorf, die Raute auf der Brust und alles. Ne? Aber wenn sie dann irgendwo, was weiß denn ich, in Worms oder irgendwo in der anderen Vereine 500 Euro mehr kriegen, dann juckt die Raute nicht mehr und was weiß ich nicht, der Waldorf nicht mehr. Es ist ganz einfach so und da hat sich nichts dran geändert. Wenn wir 1 Euro ausgeben, müssen wir 2-mal rumdrehen, bevor wir einmal ausgeben können. Da hat sich nichts dran geändert. Aber wie gesagt, die Situation ist so, wir werden den Kader so vervollständigen mit 1, 2 Spielern, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir eine Mannschaft, die absolut mit jeder Mannschaft in der Regionalliga mithalten kann. Bin ich nach wie vor der Meinung.
Okay. Ja, gut. Jetzt hängt nicht gerade. Super.
gab es denn schon Verhandlungen? Da hat ein, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie der Mann hieß, den kann man nicht jeden Namen merken, der nicht kommt. Alexander Karpatian hatte bei uns einen.
Ja, der war da gewesen, haben wir 3, 4 Tage da gehabt. Der Trainer meint, oder dann in Verbindung auch mit mir oder auch der Co-Trainer, wir tun uns ja immer dann in der Halle, wenn wir Spieler da haben zur Probe. Und der hat halt vielleicht, sage ich mal, das Pech gehabt, dass man ihn habe zu Probespielen eingeladen, wo es halt dann gegen Erstligisten ging. Nicht? Und dann hat er halt nicht so überzeugen können. Aber vom Grundsatz her war es ein fleißiger Spieler, wobei wir dann gesagt haben, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach heute auf morgen verpflichten müssen. Wir warten noch ein bisschen. Da haben wir halt noch ein bisschen gewartet und dann hat er halt irgendwo noch ein anderes Probetraining gemacht, hat in Hamburg Probetraining gemacht, FC Hamburg, und da ist er jetzt halt und hat dann schon 2-3 Tore gemacht, glaube ich.
Ja, er hat ja vorhin, glaube ich, sein fünftes geschossen.
Ja, da wieder eins gemacht, habe ich gelesen, bevor ich hergekommen bin. Ja, ist klar, ne? Wir gucken und machen durch, und wenn einer da ist und der Trainer sagt, ja okay, das ist er, den brauchen wir und dann machen wir das letztendlich.
Okay. Passt noch eine Frage von Tradition 1907 dazu. Was mich persönlich auch sehr geärgert hat, war die Tatsache, dass man einen Cihat İlhan einfach so ziehen lässt. Ein İlhan, der 3 oder 4 als, was, der 3?
Der Dritte oder 4
als Torjäger in der Verbandsliga, Dritter oder Vierter als Torjäger in der Verbandsliga wurde. Tendenziell haben wir mit Dauter nur einen wahren Stürmer. Warum hat man İlhan keinen Vertrag angeboten?
Wir wollten den İlhan hier behalten bei uns. Das weiß der İlhan auch. Und wir haben ja in der Winterpause generell mal mit der ersten Mannschaft mittrainieren lassen, haben auch Vorbereitungsspiele in der Winterpause mitmachen lassen. Dann hat man natürlich gesehen, dass Verbandsliga und Regionalliga, das ist mal schon ein Stückchen. Aber wir haben ihm gesagt, okay, du bist vorgesehen für die U23, du kriegst bei uns ein bisschen mehr Geld und kannst bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Das hat er nicht gemacht und das, was ich vorhin gesagt habe, ob es stimmt, weiß ich nicht. Beim VfB wird das Doppelte kriegen, wie er bei uns gekriegt hätte. Und dann ist er halt weggegangen, logischerweise. Ja. Den könnte man vielleicht, sage ich jetzt halt einmal, in der Situation auch brauchen, ohne weiteres. Ja. Nicht? Aber wir wollten den schon hier behalten bei uns. Nicht? Also genau wie die anderen jungen Leute auch, die dann letztendlich in die U23 gekommen sind von der A-Jugend-Bundesliga.
Ja. Okay, wie sieht es denn allgemein aus mit Abgängen? Waren da war da der ein oder andere Wunschspieler doch dabei, der dann trotzdem gegangen ist? Oder waren das alles eher Leute, wo man gesagt hat, okay?
Also, es ist jetzt keiner gegangen, den wir jetzt unbedingt oder händeringend hinhalten wollen. Das waren Spieler dabei, wo man dann gesagt hat, okay, Regionalliga, das ist, glaube ich, das geht nicht weiter oder der bringt uns nicht weiter letztendlich. Und man tut ja auch ein bisschen verfolgen, wo die Spieler dann zum Teil hingehen. Und ich sage jetzt einmal, da haben wir an sich vom Grundsatz her keinen Fehler gemacht. Ne?
Okay, wird uns ein Daniel Reule vielleicht in dieser Situation weiterhelfen?
Ja, beim Reule ist es so vom Grundsatz her. Der hat immer ein paar Tore gemacht in der Regionalliga. In der Endphase, in der vergangenen Runde, war er dann mehrfach wieder auf der Bank gesessen. Und dann haben wir halt überlegt, da war auch das mit dem İlhan noch nicht ausgestanden. Wenn der Reule, wenn wir zwei gute Stürmer holen, der Reule ist der dritte Stürmer, gibt er sich damit zufrieden, wenn er laufend auf der Bank sitzt und. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir drei Stürmer kriegen. Dann haben wir den Martin Hess, dann haben wir den Dautai und ihn dran brauchen wir jetzt noch einen dritten. Ja, der İlhan hätte man dann eventuell als dritten genommen. Und dann haben wir uns entschieden dafür, haben wir gesagt, okay, Reus ist es vielleicht besser, wenn er dann letztendlich einen Verein sucht. Den Spieler in Grumbach, glaube ich. Ne?
Der war gestern auch schon wieder im Stadion. Irgendwas scheint ihm
irgendwie zu Waldhof. Ah, der fehlt auch auf dem Waldhof, deswegen kommen sie wieder zurück. Wohl auch nicht weg.
Okay, dann bleiben wir noch mal bei der Kaderzusammenstellung. Ach, der Pusteblumen in der ausufernde Frage gestellt, bezieht sich, ja, ich spiele es auch nochmal vor. Für mich sind Franzin und Kochendörfer bis jetzt die besten neuen Verpflichtungen. Wie sind Sie auf diese Jugendtalente aufmerksam geworden? Gab es da, wo die herkamen, nicht noch mehr?
Die kamen aus der U19 bei uns, klar.
Ja, du bist ein bisschen sarkastisch gemeint,
die Frage. Da gab es noch mehr, da gab es auch den Dennis Broll. Und wir haben ja auch 6 oder 7 oder 8, glaube ich, auch weitere Spieler aus der U19 in die U23 integriert. Und von den Spielern, die jetzt in der U23 spielen, habe ich es ja vorhin angedeutet, waren ja am Samstag auch 3 Stück auf der Bank gesessen bei uns. Ne? Also da haben wir an, was ich aus der U23, sage ich mal, das optimale rausgeholt für uns mit den 3, die jetzt in der Regionalliga dabei sind, wenn man den Dennis Broll noch mit dazu nimmt. Und die andere, die, genau wie das der Malcho seinerzeit gemacht hat, die müssen sich halt dann über die U23, die spielen in der Verbandsliga bekannterweise, empfehlen, dran spielen und Leistung bringen. Und dann haben die bei uns alle Möglichkeiten.
Der Pusteblume geht dann noch ein bisschen konkreter drauf ein, auf die gerade die spezielle Franzine Kochendörfer. Können Sie etwas aus dem Nähkästchen plaudern, wie es zu der Verpflichtung der beiden kam? Wollte Herr Hollisch die Spieler unbedingt oder Sie oder das Präsidium?
Wir alle wollten sie haben, deshalb haben wir sie auch hier bei uns. Und ja, wenn es so 3-4 von der Leistung her noch 3-4 gewesen wäre, und dann hätte man noch 3-4 dazugenommen, aber das waren die zwei Feldspieler und der Dennis Proll, die am weitesten waren in der U19. Und deshalb haben wir die auch direkt zum Regionalliga-Kader mit dazugenommen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass Sie vor circa einem Jahr, ich glaube es sind sogar jetzt 13 Monate hier bei uns im Studio saßen und auf eine Frage geantwortet haben, dass Sie bei keinem aus dem aktuellen A-Jugendkader damals sehen, dass der momentan das Format für die Regionalliga hätte. Jetzt haben wir zwei, die sich doch recht ordentlich schlagen mit Dennis Franzin und Kochendörfer. Haben Sie vielleicht, haben Sie sich weiterentwickelt oder war das eine Fehleinschätzung von Ihnen?
Nö, gut, das war ja, wenn Sie sagen, vor 12 Monaten, dann war ich das mit Beginn der Bundesliga-Saison. Und die haben sich wirklich, in der Saison waren das die besten Spieler in der U19 mit dem Steffen Kochendörfer und mit dem Dennis Franzin. Dennis Proll sowieso als Torwart. Und die haben das Jahr in der Bundesliga, haben die schon den einen oder anderen Schritt nach vorne gemacht, logischerweise. Und deshalb haben wir sie dann ein Jahr später auch dazugenommen.
Okay, also war ein relativ kurzfristiger Entwicklungsschritt quasi, also das in den paar Monaten halt entwickelt.
Die haben ja gespielt in der A-Jugend-Bundesliga, ist ja was anderes, wie wenn man dann eine Klasse tiefer spielt in der U19. Und wir haben ja auch viele Spiele gesehen, wenn sie nicht gerade parallel gespielt haben mit uns. Die haben sich, sage ich mal, Woche für Woche, haben die schon zu den Besten gehört, ne? Muss man schon sagen.
Okay. Passt eigentlich hervorragend die Frage vom Jack, war es richtig, ne? Glaube ich, Ivo? Oder?
Jack.
Ach, ich hab's vergessen. Mal gucken, wenn man nochmal abfragen mal gelegen hat. Gibt es beim SVW so etwas wie ein Scouting-System? Und falls ja, wie läuft das ab? Eher Richtung Jugend oder auch für die U23 bzw. erste Mannschaft?
Na, wir haben kein optimales Scouting-System, sage ich mal. Das hängt ja alles mit dem Geld zusammen letztendlich. Ne? Wir kennen keine hauptberufliche Anstelle und zahlen und sagen, du guckst ja die Spiele an, Nicht? Also wir, ob das der Rainer Hollisch ist oder ob das Andreas Klaus ist oder ob das ich bin, wir gucken uns so viele Spiele wie möglich an. Nicht? Und sage ich mal, es gibt ja keinen Jugendspieler, der keinen Berater hat. Mhm. Und wir kriegen ja auch schon im Jugendbereich, U23-Bereich, kriegen wir Spielerangebote ohne Ende. Und wenn wir mal Spielerangebote kriegen und es ist was Interessantes, das können wir ja dann abschätzen und dann gucken wir die uns an oder lassen sie mal ins Training kommen. Nicht? Und alles andere, ein Scouting-System aufzustellen oder aufzubauen, nicht? Das ist alles mit finanziellen, großen Mitteln verbunden. Und die haben wir halt nicht im Moment. Und deshalb, so wie wir es im Moment machen oder handhaben, nicht? Und mir hilft auch zum Beispiel, sage ich mal, mein großer sportlicher Bekanntenkreis und. Nicht? Also da ist man schon also bestens informiert.
Ja. Wenn wir gerade bei Ihrem sportlichen Bekannten, ne? Wie haben Sie es ausgedrückt? Bekanntenkreis sind, da tauchte doch mehrfach die Frage auf, irgendwie, dass es doch auffällt, dass wir von einem bestimmten Spielervermittler enorm viele Spieler verpflichten. Können Sie uns denn hierfür plausible Gründe nennen, fragt mich.
Sag ich mal, das ist reiner Zufall gewesen. Ne? Wir haben, ich glaube, 3 oder 4 von dem Spielerberater und vor 2 Jahren war es vielleicht ein anderer Spielerberater, wo wir 3 gehabt haben. Dass ich das so ergebe, das war reiner Zufall gewesen. Dass wir den Huckle zurückholen wollten, das war, da waren wir uns drüber im Klaren. Der ist bei dem Spielerberater, ne? Und im letzten Jahr im Winter haben wir einen offensiven Mittelfeldspieler gesucht mit dem Wasser und der war auch bei dem gewesen. Und ja, es ist also reiner Zufall. Und wenn wir jetzt halt 3 von einem anderen hätten, dann hätte man halt 3 von einem anderen. Aber mittlerweile ist es auch so, die Spielerberater, wenn sie Waldorf hören, weil sie wissen, dass ich, wenn es um Provisionen geht, sehr hartnäckig bin. Und wenn sie halt woanders hingehen, dann sagen die, ja gut, ich kriege halt mein Monatsgehalt als Provision, ohne dass die falsche oder versuche mir da irgendwo ein bisschen was wegzunehmen. Und ich bin da immer am Verhandeln und dass man halt auch da in dem Bereich einiges an Geld sparen. Nicht? Und, aber ob das jetzt die sind, die beiden, ich kann es ja sagen, das ist ja kein Geheimnis, bei der Markus Hettinger sind, oder wir haben auch Spieler, die es kommen zwei Stück von Temperader, und ob das der Martin Wagner ist oder der Roth ist, nicht? Also.
Wobei es schon durchaus auffällig war, also wenn ich hier gerade die Liste sehe, Juri Czolak, David Lauretta, Massi Wassey,
ja, das ist. Hügle. Aber das hat überhaupt nicht keine Aussagekraft. Also es ist halt immer so im Moment. Und wenn es nächstes Jahr, wenn es ein guter Spieler ist, sage ich schon mal. Und dann ist mir dann letztendlich egal, wer der Berater ist. Nicht? Wenn wir den wollen, und dann müssen wir halt mit dem zurechtkommen. Aber das hat sich jetzt zufälligerweise so ergeben, dass die vier oder fünf bei dem sind.
Okay, wenn wir jetzt gerade bei den Neuzugängen sind, lassen Sie uns doch ein bisschen über die Neuzugänge sprechen. Wir haben schon über die Jugendspieler gesprochen, die aus der A-Jugend übernommen wurden, nämlich Dennis Broll, Dennis Franzin und Stefan
heißt er? Steffen Kochendörfer.
Stefan Kochendörfer gesprochen. Patrick Hugle kam jetzt zurück. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, wie der Patrick Hugle natürlich das erste Mal bei uns war, da brauche ich ja nicht mehr zu erzählen, wie der gespielt hat. Aufgrund dessen ist er auch in die dritte Liga gegangen, zu Preußen Münster. Und klar, der hinkt im Moment, der läuft ja hinter seiner Form her. Und man hat es auch gestern gesehen, der kämpft, der fliegt am Boden rum und macht, da hin und vorne. Nicht? Aber effektiv, was unterm Strich rauskommt, ist im Moment noch zu wenig. Nicht? Und ich bin sicher, das ist so ein Spieler, der macht sich auch ein bisschen Gedanken. Warum läuft es nicht so? Oder warum komme ich nicht irgendwo an die Leistung dran, wie ich sie bei meiner ersten Verpflichtung beim Waldhof gebracht habe? Und der arbeitet dran, logischerweise. Und ich bin sicher, über kurz oder lang, hoffentlich über kurz, spielt der Patrick Hugle so, wie er vor drei Jahren, wo er bei uns zwar gespielt und auch spielen kann.
Wie sind Sie denn ansonsten mit den Neuzugängen zufrieden? Sind es die erwarteten Verstärkungen?
Ja, oder? Ich sage es einmal, wenn die so spielen, was sie normalerweise spielen können, was sie jetzt in den letzten, wenn man das Spiel gestern mal wegnimmt, in den letzten Spielen zurückliegen, nicht gemacht haben, und dann sind es bessere Leute, wie wir sie gehabt haben. Definitiv. Aber die müssen halt endlich mal irgendwo gucken, dass sie die Leistung abrufen, die sie auch bringen können für die Mannschaft. Und klar, das, was ich vorhin angedeutet habe, es ist nicht so einfach, dass man innerhalb von 3-4 Wochen da 12 neue und 8 alte, 3 Stück von 19 da alles. Und dann nach 4 Wochen, wenn wir gut trainiert haben, haben wir eine Top-Mannschaft. Wir haben von der Qualität her nach wie vor, ob das jetzt weniger gut gelaufen ist in der vergangenen Woche, haben wir eine bessere Mannschaft wie im letzten Jahr, wenn wir sie alle zur Verfügung haben.
Okay, also zu der Aussage stehen Sie nach wie vor, weil da auch ein bisschen kritisiert wurde in die Richtung, weil die Leistung bisher natürlich erstmal mit den Erwartungen nicht ganz Schritt halten konnte. Ja. Aber nach wie vor. Ja. Gut, in dem Zusammenhang wird auch immer wieder der Trainer kritisiert, beziehungsweise das Training an sich. Wie sehen Sie das? Sehen Sie da Schwachpunkte?
Wenn einer sagt, der ist mit dem Trainer nicht zufrieden, kann ich nicht live verstehen. Aber wenn einer sagt, der ist mit dem Training nicht zufrieden, dann kann ich nicht verstehen. Denn was der Rainer Hollisch im Training anbietet, in Verbindung mit seinem Co-Trainer, das ist absolut, absolut in der Klasse top. Und es hat sich noch nie ein Spieler oder wird sich kein Spieler beklagen können über die Trainingsintensität oder über die Trainingseinheiten. Die machen gutes Training, das ist abwechslungsreich und. Da macht er nichts anderes wie vor zwei Jahren, wie letztes Jahr. Da macht er nichts anderes. Aber die Spieler sind halt nicht im Moment in der Verfassung, wie wir sie uns erwünscht haben. Und ich sage es noch einmal, das darf man nicht so weit wegschieben. Es haben ständig 4, 5, 6 Spieler gefehlt.
Okay. Okay. Sie sagen, das Training ist okay. Sind Sie oft beim Training?
Ich bin oft beim Training.
Okay. Dann fragen wir doch mal direkt nach dem Trainer. Sie sagten, Sie können verstehen, wenn der Trainer kritisiert wird. Von sehr vielen Seiten wird doch das System, hier steht sogar sehr oft, irgendwie, falls wir denn überhaupt ein System haben, kritisiert, dass Rainer Hollisch spielen lässt, vornehmlich mit einem Stürmer vorne. Können Sie uns erklären, welches System wir spielen? Und sind Sie zufrieden mit dem System, das der Trainer spielen lässt?
Ja, klar, man muss halt mal gucken, was man Personal das man zur Verfügung hat. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit einer Spitze gespielt. Vom Grundsatz her, der Martin Hess ist ja erst vor zwei Wochen wieder dazugekommen, hatten wir die ganze Zeit nur einen Stürmer mit dem Flasi Dautai.
Man hätte zum Beispiel auch Dennis Franzin vorne spielen lassen können, wie man es gestern dann auch nach dem Ausfall
ja, aber das ist hat. Das ist dann eine Notsituation. Dass der Dennis Franzin kein Spieler ist oder kein Stürmer ist fürs Zentrum, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Der kann auf der rechten Außenbahn spielen, meinetwegen Seitenverkehr, der kann auf der linken Bahn spielen, wo seine normale Position ist, aber im Zentrum, das war mehr oder weniger eine Lösung, wo wir gesagt haben, okay, wir tun den Dautai raus und tun nochmal den Frenzy ins Zentrum stellen, der ist laufstark, der tut den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen. Und das war der einzigste Grund.
Okay, dann frage ich nochmal nach. Viele Leute sehen es so, dass wir, dass die einzelne Spitze, die wir da vorne haben, aufgrund eines mangelnden offensiven Mittelfeldes doch sehr oft irgendwie alleine da vorne hängt und eigentlich die ärmste Sau auf dem Platz ist irgendwie.
Wenn man, ich sag's noch einmal, wir haben jetzt, klar, jetzt war die Situation so, mit dem gestrigen Spiel, da hat es nur eins gegeben, ich sag's jetzt einmal wieder, wie ich es früher gesagt habe, Sieg oder Platzsperre. Und jetzt war glücklicherweise für den Trainer, haben wir zwei Spitze gehabt. Wir haben die ganze Zeit nur eine gehabt. Der Martin Hess war ja gar nicht da gewesen. Da war ich verletzt. Und haben wir immer nur den Dautai gehabt. Und der Dautai ist kein Laufwunder, das wissen wir alle. Und wenn es dann mal irgendwann in die 60 oder 70 Minuten gegangen ist, dann ist dem irgendwo immer die Kette runtergesprungen, auf Deutsch gesagt. Und dann haben wir nichts nachschieben können von außen.
Einer oder so?
Das ist schwer, wir haben ja zum Teil in der Vorbereitung eingesetzt gehabt, wir sehen ja auch im Training, der hat jetzt am Wochenende in der U23 gespielt, in der Verbandsliga, und wenn sich einer mal die Mühe macht, guckt sich da mal der Spieler und dann kann er sich an den fünf Finger abzählen, warum das der Einerle bei uns im Moment keine Chance hat.
Okay, dann ist die Frage von Waldhof Mittel in dem Zusammenhang, wer stellt eigentlich die Mannschaft auf, Sie oder der Trainer?
Immer der Trainer.
Okay, und dann passt die Frage von Ole Ole 89 ganz gut, die jetzt auch ein bisschen kritisch ist, hat aus ihrer Sicht das Trainer-Duo Hollig-Klaus mehr als unterdurchschnittliches Regionalliga-Niveau.
Die haben nicht unterdurchschnittlich, das sind, sage ich mal, für mein Befinden her, kann der Rainer Hollig das absolut die Regionalliga-Mannschaft trainieren. Und wir haben ja auch, wo wir in der Oberliga gespielt haben, haben wir ja auch fast eine Regionalliga-Mannschaft gehabt. Und warum sollte er es nicht können? Wenn er es nicht könnte, dann wäre er kein Trainer bei uns, logischerweise.
Ja, in dem Zusammenhang wird auch immer wieder kritisiert, dass doch Andreas Klaus als Torwart sehr oft das Training leitet, weil der Rainer Hollig natürlich kein Vollzeittrainer ist. Er geht nebenher noch arbeiten.
Wenn ich energische Gegenspreche, der Andreas leitet nicht öfters allein das Training. Das würde ich schon von meiner Seite gar nicht akzeptieren. Wenn der Rainer Hollig einmal in der Woche nicht im Training ist, und dann ist es eventuell einmal vormittags. Ansonsten, dann geht die sehr wahrscheinlich schon mal in den Wald, machen Einheit im Wald draußen, und da ist der Andreas Klaus allein mit denen. Ansonsten ist der Rainer Hollig immer da. Immer.
Okay, dann schieben wir noch gleich nochmal was Kritisches nach. Zertifikat will wissen, ist das Duo Hollig-Sebert ähnlich unzertrennlich wie Großschüssler?
Das ist Großschießler ist was, das ist nicht zu wiederholen, sage ich mal. Alles, was die in ihrer Laufbahn bisher gemacht haben, haben sie gemeinsam gemacht. Und ich habe mit dem Rainer Hollig zweimal zusammengearbeitet. Es war einmal hier beim VfL Mannheim, dann in Sandhausen. Und ansonsten, wo ich bei meiner Trainerstation andersweilig beschäftigt war, habe ich andere Co-Trainer gehabt. Aber unabhängig von dem, wenn ich das Gefühl hätte, der Trainer wäre überfordert. Oder das Training stimmt nicht. Oder die Mannschaftsführung stimmt nicht. Und. Ich bin ja tagtäglich da. Und dann würde ich mir das angucken, mit ihm spreche. Und werde halt irgendwo versuchen, einen Dialog zu finden, dass man sagt, okay, das muss besser werden oder das muss besser werden. Aber das ist nicht der Fall. Der Rainer Hollig arbeitet dieses Jahr genauso, wie er es letztes Jahr gemacht hat und wie er es vor zwei Jahren gemacht hat, als wir in die Oberliga abgestiegen sind. vielleicht noch ein bisschen intensiver. Ne?
Von der Oberliga aufgestiegen, aber egal. Von der Oberliga aufgestiegen, also in die Regionalliga.
Ja, also man vor zwei in der Oberliga gespielt.
Ja, genau, das meinte ich ja, klar.
Ah,
ja,
okay.
Okay. Lass mich kurz irgendwie, die Frage zielte, glaube ich, auch ein bisschen darauf hinaus. Der Trainer stand jetzt extrem in der Kritik. Ob zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Der Saisonauftakt war einfach nicht sonderlich gut.
Ist ja normal, wenn man ein Spiel gewinnt und die nächste, sage ich mal, drei verliert oder dann unentschieden zwischendurch oder vier verliert jetzt von sieben. Da habe ich zwei gewonnen, eins unentschieden, vier verloren. Und dann, sage ich mal, da steht man schon ein bisschen unter Druck, ist es klar. Und andere Vereine im Profifußball, die reagieren halt logischerweise.
Ja, dann frage ich noch konkreter nach. Heute stand auch irgendwas dazu in der Zeitung. Da wurden Sie irgendwie zitiert, dass Sie verwundert sind, dass eine Trainerdiskussion geführt wird, ohne dass die über Sie geht.
Ich weiß gar nicht, wo das hergekommen ist. Ne? Also mich hat der Roland Bode angesprochen gestern. Da habe ich gesagt, bei uns gibt es keine Trainerdiskussion. Wer sagt Ihnen, dass bei uns eine Trainerdiskussion irgendwo im Raum steht? Sie habe Antwort gekriegt von Herrn Hafner und habe Antwort gekriegt von mir.
Ja, ich glaube, immer von Frau Bauer wurde irgendwann gestern in der Zeitung.
Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich habe jetzt seit Beginn der Saison habe ich den Immo von Bauer einmal gesehen. Das war flüchtig. Der kennt unser Spieler nicht. Der ist ja gar nicht da, der ist ja gar nicht in Mannheim, der ist in Berlin. Und dann ruft der Bode irgendwo an, Berlin, und sagt, Herr von Bauer und. Und dann sagt er halt was Unkontrolliertes und dann haut er das in die Presse rein. Ne?
Okay, also Sie hatten.
Der kann sich ja gar kein Urteil bilden, wie der momentane Stand, wie der momentane Leistungsstand ist von der Mannschaft. Ne? Wenn der tagtäglich da wäre oder wäre dreimal in der Woche im Training, dann könnte er halt sich schon einmal eine Meinung äußern. Aber so aus der Ferne, die Spieler kennen ihn den Mann gar nicht.
Okay, lassen wir das beiseite, wie das da zustande kam und irgendwie nicht. Aber Sie hatten schon den Eindruck, irgendwie, dass der Stuhl nicht wackelt vom Trainer.
Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man drei, vier Mal verliert in Folge und ich habe das selbst mitgemacht jahrelang und dann gibt es halt negative Kritik oder Stimmen, die sagen, ist doch der Trainer oder kommt dann noch in die Mannschaft dran, was dann immer so im Raum steht oder der Kontakt nicht mehr zu den einzelnen Spielern oder ist das Training nicht mehr so, wie es gewesen ist. Nicht? Und wenn sich da was geändert hat vom Trainingsbetrieb her und jeder weiß oder jeder, der mich kennt, weiß, wenn es um sportliche Entscheidungen geht oder wenn es irgendwo um sportlichen Erfolg geht, da kenne ich keine Freunde, keine Verwandte und keine Kumpels. Dann mache ich das, wo ich meine, das wäre das Richtige in dem Moment für den Verein, für den Waldhof im Moment. Aber ich sage jetzt mal, man muss jetzt dem Trainer dann irgendwann mal zugestehen, wenn er unter den Bedingungen, wie man sie jetzt schon ein paar Mal hier jetzt angeschnitten haben, 6 Wochen in der Vorbereitung arbeiten muss, dann ist es nicht so einfach. Ja? Es wäre jetzt ein bisschen einfacher gewesen, wenn wir jetzt vom ersten Tag an 20 Spieler gehabt hätten, wenn auf jeder Position die eine oder alle Alternative gehabt, haben wir nicht gehabt. Und das sind so alles so Unebenheiten, die da so Begleiterscheinungen, wo nicht positiv waren. Und man sollte jetzt mal, okay, gestern haben wir irgendwo vielleicht mal einen kleinen Neuanfang gemacht in der Richtung. Und man soll da schon mal ein bisschen dem Trainer auch die Möglichkeit geben, wenn wir wirklich den Kader haben, wie man uns vorstelle oder wie man mit ihm geplant habe. Und wenn er die dann zur Verfügung hat, und dann geht es irgendwo 3, 4, 5 Wochen in die Hose. Und dann muss man sich über alles unterhalten, das ist kein Thema.
Okay, dann komme ich jetzt zur ursprünglichen Frage zurück. Ich glaube, die zielt nämlich darauf ab, ob Sie unzertrennlich sind wie Groß und Schüssler. Würden Sie denn auch ohne einen Trainer, Rainer Hollig, Ihren Job weiter ausführen?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, die habe ich ja immer gesagt, ich war ja auch mit Walter Brat, das war ja auch, sage ich mal, ein ganz normales Verhältnis. Und wenn ich das jetzt noch einmal irgendwo ein bisschen ausgraben darf, der Walter Brat, wenn der sich damals nicht mit dem Präsidium angelegt hätte, wäre er wahrscheinlich vielleicht heute noch Trainer, ich weiß es nicht. Und da hätte ich auch damals sagen, genau, wenn der Baller geht, dann gehe ich auch. Nicht? Also das habe ich auch nicht gemacht.
Und wobei das Präsidium, glaube ich, kein richtiges Präsidium mehr war damals.
Das war kein richtiges Präsidium mehr, da muss ich Ihnen recht geben.
Gut, dann wurde mir gestern noch eine Frage angetragen, und zwar von Marco, wenn ich das sagen darf. Der fragt nämlich nach, könnten Sie sich vorstellen, falls denn Rainer Hollig gehen müsste, auch die Position des Trainers zu bekleiden?
Nein. Das hätte ich schon vor, bevor man der Walter Brat damals verpflichtet hat, hätte ich schon machen können. Da ist es an mich herangetragen worden vom Präsidium, Trainer und sportlicher Leiter so in der Funktion, wie es im Moment Mode ist, oder damals auch schon Mode war. Aber wenn, sage ich mal, irgendwo was sein sollte, und es steht irgendwann einmal die Frage, wir brauchen andere Trainer, und, aber ich nicht, definitiv.
Okay, das ist eine klare Ansage. Sie haben eben angedeutet, wenn der Rainer Hollig andere Bedingungen vorgefunden hätte, dann wäre die Saison vielleicht auch anders gelaufen in der Vorbereitung jetzt irgendwie.
Nicht andere Bedingungen, sondern wirklich von Anfang an ein ordentlicher Regionalliga-Kader.
Genau, darauf will ich hinaus. Da hat es ja vor allem am Finanziellen gehapert, nehme ich an. Und dazu passend die Frage von Smash the Reds, macht es Sinn, sich auf Teufel komm raus zu konsolidieren, sprich Schulden abzubauen, wenn man dadurch vielleicht ein Jahr später nicht mehr im Vereinsregister zu finden ist, überspitzt formuliert, also wenn man dann absteigt oder in Abstiegsgefahr ist?
Ja, das habe ich ja auch dem Präsidium schon einige Male gesagt. Wir können nicht sparen und Schuld abtragen auf Teufel und komm raus, aber wir müssen gucken, dass der Verein wieder in eine richtige Bahn kommt. Da sind wir einfach auf einem ganz guten Weg. Nur dürfen wir auf keinen Fall den sportlichen Bereich aus dem Auge verlieren, denn die andere Seite ist, wir müssen gucken, dass wir, was ich ja vor der Saison gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir in den Bereich kommen, wo wir es einfach auch vorhaben. Das ist ein einstelliger Tabellenplatz. Oder nein, ich habe gesagt, ein oberer Tabellendrittel wollen wir spielen. Und wenn das einigermaßen personell zur Verfügung steht, der Kader, und dann ist das auch machbar. Denn ich brauche Ihnen nicht sagen, wir können dieses Jahr nicht sagen, ich muss 10. machen und 8. machen oder 7. Und dann sage ich so, wir haben ja letztes Jahr gesagt, dieses Jahr wollen wir richtig angreifen. Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Haben wir uns gerade die Woche unterhalten. Es gibt 93 Regionalligisten. 93. Und 3 Stück steigen auf davon. Und da sind Mannschaften dabei. Ich brauche sie Ihnen aufzuzählen. Wo ein bisschen mehr investieren, wie wir es tun.
Okay, aber von Aufstieg reden wir jetzt nicht. Da reden wir vielleicht nachher davon, weil es war ja auch mal angedacht, den ehemaligen 5-Jahres-Plan auf 3 Jahre zu verkürzen. Ja, ja. Und in der nächsten Saison den Angriff nach oben. Das sehen Sie als nicht realistisch an. Bei den Bedingungen, wenn die jetzt so bleiben, wie sie
jetzt sind. Wenn die Bedingungen so bleiben wie jetzt, ist für nächstes Jahr ein Aufstieg nicht realistisch.
Okay, klare Worte. Ja, was soll ich dazu sagen?
Aber was verstehen, oder? Aber es soll ja alles, sage ich mal, sich zum Guten hinwenden. Ne? Ja.
Das hoffen wir natürlich alle.
Ne? Und wir müssen halt gucken, dass man, sage ich mal, mit dem Etat, der uns zur Verfügung steht, so eine Mannschaft, wie wir sie jetzt haben, oder wie wir sie vielleicht dann letztendlich in 14 Tagen haben, dort zu spielen, wo wir das auch wollen. Ich sage es jetzt einmal, wenn wir dieses Jahr einen Platz erreichen im oberen Drittel, und dann haben wir ja auch mit Sicherheit eine ordentliche Mannschaft, und dann brauchen wir vielleicht sage ich schon mal, gar keine 8, 9 oder 10 mehr nächstes Jahr, dann können wir es gezielt verstärken, und ja, dann können wir vielleicht andere Zielsetzungen rausgeben, wie es im Moment der Fall ist. Aber das ist alles, ich brauche Ihnen jetzt zu sagen, was für Anstrengungen das Worms unternimmt, Hessen Kassel unternimmt oder Eintracht Trier unternimmt. Das ist ja unsere Klasse. Jetzt kommt ja Red Bull Salzburg, jetzt kommen die Bayern Amateure nicht, und es ist wirklich, ich sage es noch einmal, wenn man nächstes Jahr in die Runde geht, muss man sich gut überlegen, wie man personell plant und wie man die Zielsetzung oder dann vorgibt. Denn ich sage es noch einmal, es gibt 93. Und 3 steigen nur auf. Über Relegation noch dazu.
Ja, also selbst der Erste steigt nicht auf.
Genau.
Direkt. Ja, das sind eine traurige Geschichte eigentlich. Schröder, du meldest dich gerade zu Wort.
Ja, genau. Nee, also ich wollte jetzt eigentlich, ich meine, dass die Zukunft, muss man sagen, auf uns zukommen lassen. Also, ich wollte jetzt gerade mal aktuell zu der Runde gehen, der Zielsetzung, die wir eigentlich haben. Und zwar ist es so, dass der Bastardo der zweite Fragen dazu gestellt hat. Zusammenfassend ist es so, von wegen Saisonziel. Er sieht da eigentlich eher, dass wir im Abstiegskampf stecken. Hat man sich da vertan mit der Zielsetzung zur Saison? Wird das angenommen? Wird es auch kommuniziert, dass man eben gegen den Abstieg spielt und nicht eben oben mit?
Nein, wir tun es natürlich logischerweise mit der momentanen Situation. Du meinst darüber nachhalten, auch beschäftigen. Nicht? Aber ich bin nicht überheblich, aber ich gehe mal davon aus, dass die momentane Tabellensituation oder wie sie gestern vorm Spiel war, kein Dauerzustand wird bei uns. Da bin ich zuversichtlich. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in dem Bereich spielen können, wie ich mir es vorstelle, wie wir es vorgegeben haben, ist mit unserem Kader, wenn wir es haben, sag es noch einmal, ist möglich.
Okay, aber ist es nicht erschreckend, wenn man mit so wenigen Leuten die Saison startet? Dann natürlich muss man damit rechnen, dass einige Leute ausfallen. Das ist, ja, passiert natürlich immer.
Es war ja nicht mit zu rechnen. Wir haben ja, das erste Spiel hat es ja gezeigt. Der Jüri Krause war wieder mit dabei und Der Collage, das sind ja Spieler, die hätten ja in der Regel hätten die ja gespielt unter der ersten Elf. Die waren mal komplett weg. Halt, und dann kam Lauretta dazu, dann kam Malcho dazu, jetzt ist Sess dabei, das sind fünf. Die Rotsperre von dem Collage sind sechs. So, und sagen Sie mal einer Mannschaft, von der Enge vom Kader her, wo das gerade mal so mit links wegsteckt. Ich kenne keine.
Ja, aber ist es da nicht gerade fahrlässig, mit so wenigen Leuten überhaupt in die Saison zu gehen?
Ja, man hat natürlich, dass der Krause längerfristig ausfällt, das war klar, und der Gulasch. Deshalb suchen wir ja auf der rechten Seite. Wir haben dann den Rot dazu geholt, noch vorne auf der rechten Seite. Und Juri Krause haben wir ja auch einige im Training gehabt, getestet. Und wir haben einen gehabt, den wollten wir vor 14 Tagen schon haben. Der hat sich dann jetzt endlich für Trier entschieden. Und dann haben wir den Wallfall genommen und Nürnberg wurde 23.
So. Wie sind Sie mit seinen Leistungen bislang zufrieden?
Ja, man muss ja sehen, der war jetzt 2 Tage bei uns letzte Woche, bevor er dann gleich zum Einsatz gekommen ist. Und der ist noch jung, der ist 19, der wird 20 jetzt, ich habe vorhin schon mal angedeutet. Und ist ein sehr guter Fußballer. Kann, wenn irgendwo mal was sein soll, auch auf der 6 spielen. Aber so wie er jetzt hat, wenn ich jetzt einmal die Anfangsphase geschaut habe, den Aussetzer, den er gehabt hat, direkt nach der Halbzeit, wenn ich das jetzt mal wegnehme, wenn ich jetzt mal Asbach sehe und das komplette Spiel gestern, da war das einfach für die Zeit, wo er da ist, war das in Ordnung.
Gerade weil jetzt Martin Koller schon mal angesprochen wurde, da wird auch nur nachgefragt, wie es denn mit ihm aussieht und ob weiterhin mit ihm gerechnet wird.
Wie schaut's denn da? Wir rechnen mit Sicherheit jetzt in der nächsten oder bis zur Winterpause nicht mehr. Und was sich schon nach der Winterpause irgendwo mit ihm entwickelt, muss man abwarten. Und das ist ja der Grund, warum wir jetzt noch einen Spieler für diese Position dazu holen wollen.
Gut, vielleicht mal so ein bisschen auf die Zukunft mal umzuschwenken, was Strategie betrifft, sagen wir mal, vom SV Waldhof. Da gibt es eine Frage von Karl-Heinz. Wie stark wird der SV Waldhof in der Zukunft auf den eigenen Nachwuchs bauen?
Gut, es ist ja bekannt, dass die U19 aus der Bundesliga abgestiegen ist. Und ich habe mir jetzt am Wochenende das erste Spiel angeguckt. Die haben ein Spiel gegen Freiberg zu Hause, haben 1-0 gewonnen. Und ich sage jetzt einmal, man muss jetzt mal gucken, wenn jetzt 4, 5 Spiele gespielt sind von der U19, aber die haben definitiv nicht die Stärke, wie sie letztes Jahr gehabt haben. Aber wenn der eine oder andere wieder dabei ist, wir sehen ja die Spiele ständig über die Runde weg und haben auch vor, mal den einen oder anderen bei uns, wenn er sich in der U19 leistungsmäßig von den anderen abheben und bei uns mittrainieren zu lassen. Und wenn es der Fall ist, wenn es nächstes Jahr wieder 3 sind und man sagt, okay, die packen das, die können da irgendwo drankommen, dann nehmen wir 3, wenn es einer ist, nehmen wir einer. Also wir haben da schon verschärft die Augen auf, was bei uns im eigenen Jugendbereich passiert, ganz speziell in der U19. Denn es ist ja nicht so, man redet die ganze Zeit, wir haben 3 Stück aus der U19 Bundesliga genommen. Wir haben ja fast 10 übernommen. Der Rest muss halt über die U23 gehen, Verbandsliga, drankommen, Leistung bringen und dann vielleicht in die erste Mannschaft.
Ja. Wie sehen Sie allgemein die Entwicklung der Jugendabteilung nach dem Abgang des Duos Schüssler und Groß?
Ja, wir haben ja dann die Trainerpositionen, sage ich mal. Da hängt ja dann immer der Klaus Hafner zwischendrin von uns, logischerweise, was auch sein Bereich ist. Und wir wollten doch gar nicht, sage ich mal, so viel ändern, nachdem sie weg waren, sondern wir haben dann schon noch Wert drauf gelegt und haben uns, sage ich mal, auch beraten lassen von dem Maike, von dem Stefan Groß und was die Trainerposition angeht. Und so wie es jetzt im Moment besetzt ist, war es auch im Interesse von dem Maike Schüssler gewesen. Mhm. Weil wir jetzt gedacht hätten, okay, das ist nichts, was die gemacht haben, wir nehmen jetzt mal den für die U19, den für die U17. Und dann wäre es irgendwann vielleicht schon mal in die Hose gegangen alles. Ne? Ich glaub, ja, die sind ja ganz normal, wieso können die alles ändern? So haben wir gesagt, ja, habe ich ja mitgeplant noch. Ne? Die waren ja bis zum 30.06. hier. Und wie sich das entwickelt, muss man abwarten. Die C-Jugend spielt ja in der höchsten Klasse, die B-Jugend spielt in der Bundesliga. Die B-Jugend hat es auch schwer. Ne? Das hat man jetzt gesehen in der Anfangsphase. Ne? Ich habe mir auch schon mal das Spiel angeguckt. Das sind halt ganz andere Mannschaften, auf die sie dann treffen. Ne? Dann, das ist genauso, wie es letztes Jahr für die U19 gegolten hat. Wenn die Klasse halten, ob das die C-Jugend oder die U17 ist, dann ist das optimal. Inwieweit die A-Jugend dann vielleicht wieder versucht aufzusteigen, muss man mal abwarten. Ja.
Aber jetzt ein Einbruch mal, von der Qualität, was aus der Jugendabteilung rauskommt, befürchten Sie nicht vom Niveau her? Also insgesamt, dass die Arbeit in der Jugendabteilung jetzt schlechter wird nach dem Abgang des Duos?
Glaube ich nicht, denn der jetzige Trainer von U19, das war der Co-Trainer von Stefan Groß, der hat sich wieder einen Co-Trainer geholt, wo er kennt, wo auch dementsprechend, sage ich mal, die Voraussetzungen hat. Und ich hoffe es nicht, also die B-Jugend, wie gesagt, das sind ja Trainer, die haben ja alle schon gearbeitet in verschiedenen anderen Mannschaften. Und wir müssen halt versuchen, die Klasse zu halten. Mhm. Und ich sage es noch einmal, mit der U19 muss man abwarten, ob die dann wieder so weit sind, dass man sagt, okay, die können direkt wieder aufsteigen. Ne? Mhm. Aber ich hoffe und wünsche, dass die zwei Fehler, da brauchen wir gar nicht drüber reden, logischerweise. Ne? Also was die abgeliefert haben, von der Arbeit her, von der Intensität her, ne? das kenne ich jetzt woanders so machen, so einfach. Mhm. Und ich hoffe, dass man das einigermaßen, sage ich schon mal, einigermaßen in den Griff kriegen.
Okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen entsputen. Wir haben noch knappe 9 Minuten Zeit. Die Zeit vergehen wie immer mit Ihnen im Fluge. Vielleicht sollten wir unsere nächste Sendung mit Ihnen dann auf 2 Stunden ausdehnen, um dann alle Fragen auch beantwortet zu bekommen.
Wäre ich auch dafür.
Prima, dann machen wir das so das nächste Mal. Pusteblume möchte wissen, warum eine Identifikationsfigur wie René Schwall zum VfR geht und nicht von uns geholt wurde. Bestand da Interesse, gab es da Kontakt? Oder?
Wir haben ja frühzeitig den Patrick Kugle gehabt und dann hat sich irgendwann einmal, weil der mal irgendwo mit dem Spieler gekommen ist auf dem Waldhof, der René Schwall sehen lassen. Aber René, was machst du denn? Und so, ich will nicht mehr so richtig Fußball, ich tue mich jetzt auf den Beruf konzentrieren und halte mich beim VfR ein bisschen fit. So, und wem habe ich gelesen, dass er beim VfR ist. Nicht? Also, wenn wir seinerzeit vielleicht irgendwo jemanden gebraucht hätten oder definitiv auf der linken Seite gesucht hätten, dann hätte man sich schon mal drüber nachhalten können. Nicht? Aber zu dem Zeitpunkt, wo dann der auf einmal aufgetaucht ist und es war ja gar nicht sicher, was der nachher, der ist schon einmal, der wollte ins Ausland und alles, habe ich gehört. Nicht? Und da war das zu dem Zeitpunkt, war es dann kein Thema mehr gewesen.
Okay, dann möchte Pusteblume auch noch wissen, ganz anderes Thema, kommen wir wieder zum Training und Herrn Hollig, er möchte von Ihnen wissen, welche Intensität der Trainingseinheiten Sie als anstrengender wahrnehmen, die von Ihnen damals unter Klaus Schlappner oder das heutige Training irgendwie unter Rainer Hollig?
Ja, es hat sich halt alles ein bisschen verändert, logischerweise. Nicht?
War der ein Schleifer, der Schlappner?
Schleifer will ich es nicht nennen, wir haben halt wirklich hart trainiert, logischerweise, weil ganz einfach wir in der Bundesliga oder am Anfang in der zweiten Liga gespielt haben und der hat uns halt immer gesagt, was halt die anderen uns im fußballerischen Bereich oder im physischen Bereich voraus haben, das müssen wir durch Kampf und Einsatz ausgleichen. Und man kann die Trainingseinheiten, man kann noch einiges vergleichen, aber es hat sich auch sehr, sehr viel geändert. Die müssen bei uns in der Vorbereitung müssen sie auch viel laufen. Die jammern auch und sind kaputt. Aber es ist halt alles ein bisschen von der Intensität her, hat sich jetzt alles ein bisschen verlagert. Die machen vielleicht ein bisschen mehr mit dem Ball. Oder die waren, gehen ja auch bei uns in den Wald vormittags und machen Ausdauerläufe und. Aber nämlich so intensiv, sage ich schon mal, in dem Bereich, wie wir es damals gemacht haben.
Okay. Dann ist hier eine Frage vom Postenkicker. Wie kann es sein, dass offensichtliche Verletzungen, ob sie offensichtlich war, weiß ich nicht, nicht erkannt werden? Thema Lauretta. Und wird es Konsequenzen haben, fragt er hier.
Ne? Nein, es ist ja so, es ist ja beim Krause, was ja letztes Jahr ähnlich gewesen. Der hat die Probleme gehabt mit der Achillessehne. Da ist er mal zum Arzt gegangen und da hat der Arzt gesagt, na ja, so und so, das müssen wir, wenn wir es in den Griff kriegen wollen, operieren. Jetzt haben wir auch eine leckige Operation, ein bisschen allergisch, ich weiß es nicht. Wie es halt so ist, holen sich eine zweite Meinung ein, der zweite Arzt sagt dann, ah, das kriegen wir konservativ hin. Und der dann sagt, machen wir konservativ. Die haben es weder konservativ hinkriegt, noch andersweitig hinkriegt. Im Endeffekt war es so, dass er es doch hat operieren lassen müssen. Dann hat er die doppelte Zeit gebraucht. Ja. Dass wir jetzt sagen, okay, du musst zu dem Arzt, wenn der sagt, du musst operiert werden, dann machen wir das mit der Operation. Der Spieler hat schon noch ein bisschen, der kann schon selbst entscheiden, was er machen will. Nicht? Aber wenn der Arzt sagt, okay, wenn du es nicht operieren lässt, dann gibt es nichts. Und dann kann man da schon ein bisschen gegensteuern, logischerweise. Aber dann war ja das geregelt und dann kam ja die Geschichte, dann jetzt, wo es ist, erst kam mit dem Fußbruch, dann kam die Achillessehne-Geschichte. So war es gewesen.
Okay, und bei Lauretta hat man jetzt einfach...
Lauretta, die haben dann irgendwann, wenn du mir jetzt so wie es gestern mit dem Martin Hiss war, der war ja heute Morgen dann gleich im Krankenhaus und Kernspin gemacht kriegt und alles, nicht? Und dann sehe ich, was los ist. Und der Lauretta, da haben sie den Haarriss nicht gleich erkannt, denn er hat, ich habe jetzt heute gelesen, Fußbruch und was wissen ich alles, hat einen ganz minimalen Haarriss. Und der macht jetzt noch 14 Tage Pause und dann kann der wieder mit dem Training
anfangen. Ist der bei einem eigenen Arzt oder ist der?
Nee, die gehen schon zu unserer Ärzte. Okay. Naja, also wir sind in dem Bereich, ich sage immer, sind wir schon gut versorgt. Nicht? Wir gehen nach Heidelberg immer, in die Elisabeth-Klinik und da haben wir unsere Ärzte dabei, sind unsere Ärzte da und auch beim Spiel ist der Arzt da, der von Heidelberg ist und wir sind da wirklich gut versorgt. Und auch von der Seite, von der Reha her, sind wir bei Sportomed und gibt es an was ich nichts zu beanstanden letztendlich. Dass man irgendwann vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht der eine Arzt sagt, so, das können wir so behandeln, oder der andere sagt wieder was anderes, das ist normal. Nicht? Und wenn ich sage, ja, nicht, du musst zu unserer Ärzte, sage ich, müssen nach zu unserer Ärzte Heidelberg. Wenn der dann sagt, er kann ich nicht nochmal einen anderen Arzt noch einmal, ich habe da noch einen Vertrauten, dann macht das halt. Nicht? Wenn dann der was anderes sagt, dann fängt das Problem letztendlich an.
Okay. Ich muss jetzt darum bitten, kürzere Antworten zu geben. Wir sind gleich durch. Ich kann es nicht so stehen lassen, dass wir so wenig Fragen beantwortet haben. Haben wir natürlich nicht, aber es kamen so viele. Zur Torwartdiskussion, können Sie da vielleicht kurz was sagen? Vielleicht kurz, ganz kurz zur Erklärung. Rainer Adolf scheint mir sehr, sehr umstritten zu sein, gerade bei den Zuschauern. Die einen sagen, er ist ein sehr guter Regionalliga-Torhüter, er ist natürlich kein Bundesliga-Torhüter, das kann man auch nicht erwarten in der Regionalliga. Die anderen sagen, irgendwie ist er absolut unzufrieden. Zwar ist er auf der Linie ausgezeichnet, aber punkto Strafraumbeherrschung und Mitspielen irgendwie mit der Mannschaft, also fußballerisches Talent ist er scheinbar nicht so wirklich. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Torwart?
Wenn er das schlecht hält oder irgendwo schlechtes Spiel macht, dann wird er auch kritisiert letztendlich. Und man guckt jetzt bei dem Rainer Adolf ein bisschen kritischer hin, gerade die Leute hinterm Tor bei uns, weil er das die Ecke ist, wo als früher noch der Bolzwil drin gestanden hat. Und die warten regelrecht drauf, bis der mal einen Ball nicht trifft oder vielleicht mal nebendran langt, was er hier noch gar nicht gemacht hat. Wenn Sie mal genau überlegen, nehmen Sie mal unsere ganzen Gegentore, die wir gekriegt haben. Ich weiß nicht, wo man dem sagt, 100%, das hätte er haben müssen. Dem kann man eins angreifen im Moment, der strahlt keine Sicherheit aus auf die Hintermannschaft, logischerweise, weil er die nötige Ruhe nicht hat, weil er auch immer wieder höher dann am Anfang, wenn er mal einen Ball ins Richtige trifft und der wird gleich geraunt und irgendwo reingerufen. Aber ich sage jetzt einmal, soll man deshalb, wenn man jetzt den Torwartwechsel macht, tut den Ball rein, der Ball kriegt zwei Eier vielleicht irgendwo, soll man dann gleich wieder raus tun. Das ist ein heikles Thema und die Nervosität und da wird kein besserer Fußballer mehr, der Rainer Adolf. Aber der hat es gestern, hat das gut gemacht und alles, was er gekriegt hat, hat er gelöst und hat die Bälle auch richtig getroffen. Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass der Trainer sagt, der hat den Fehler gemacht, den hätte er haben müssen, da ist er nicht rausgegangen, da gibt es einen Torwartwechsel. Ich habe es vor 3-4 Wochen schon mal gesagt, ich sehe kein Problem oder ich sehe überhaupt kein Bedenken, wenn man den Dennis Bonnes vorstellen müsste.
Okay, muss ich Sie leider unterbrechen, wir sind wirklich gleich am Ende. Ich möchte nämlich noch die Frage von Pusteblume, die liegt mir jedes Mal am Herzen, ob Sie noch ehrenamtlich irgendwie beim Verein arbeiten.
Moisa Lea hat sich gegenüber dem, was ich in letzter Woche sehe, dann nicht geändert. Also es ist für den Verein wirklich sehr erträglich.
Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Silbert, für das doch sehr aufschlussreiche Gespräch, das wie immer zu kurz war. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am Samstag in Hoffenheim spielen, bei der TSG Hoffenheim 2 um 14 Uhr. Die Fans reisen da zusammen mit einem Zug an und zwar ist der Treffpunkt um 10.45 Uhr am Bahnhof in Mannheim. Der Zug fährt um 11.07 Uhr ab. Die anderen Spiele wird man auf der Website nachschauen können, wann die stattfinden. Unsere nächste Sendung hört ihr am 3. Oktober, hoffentlich auch wieder mit einem interessanten Studiogast. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Herrn Silbert, dass er da war heute Abend. Schröder? Mhm.
Ja, danke.
Bei dir natürlich auch. Am Mikrofon waren heute Abend der Schröder
und der Ivo.
Und wir hören uns, wie gesagt, am 3. Oktober wieder. Bis dann.
SV Waldheim Mannhof, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.